sprechen, noch ein kurzes Gebet vor der Predigt. Jesus Christus, ich möchte danken, dass du diese Worte gesprochen hast und dass sie uns überliefert worden sind. Und ich möchte dich bitten, dass diese Worte heute Morgen ihre Relevanz finden durch das, was gesagt wird. Ich möchte dich bitten, dass du Reden und Hören segnest. Amen. Es ist der 24. Februar 1807, 4 Uhr morgens. Vor dem britischen Parlament steht ein kleiner Mann von schwächlicher Konstitution. Ein Mann, der immer wieder mit Krankheiten in seinem Leben gekämpft hat. Und dieser Mann steht vor den britischen Abgeordneten und Tränen strömen über sein Gesicht. Im Hintergrund sind laute Jubelrufe zu hören, denn dieser Mann hat gerade einen ganz, ganz großen Etappensieg gefeiert. An diesem 24. Februar 1807 verabschiedet das britische Parlament ein Gesetz, das im gesamten britischen Empire den Handel mit Sklaven verbietet. Dafür hatte dieser Mann, sein Name ist William Wilberforce, gekämpft, jahrelang. 20 Jahre vorher, im Jahr 1787, hatte er angefangen, sich gegen den Sklavenhandel einzusetzen. Und 2 Jahre später, 1789, hatte er zum ersten Mal einen Gesetzesentwurf ins Parlament eingebracht. Er hatte eine lange, lange Rede gehalten und dieses Gesetz eingebracht, das diesen Sklavenhandel verbieten sollte. Doch damals wurde er schmetternd abgelehnt, wurde angefeindet, verleumdet, ausgelacht. Aber Wilberforce hat nicht aufgegeben, sondern die nächsten 18 Jahre, jedes Jahr diesen Gesetzesentwurf erneut eingebracht. Er hat nicht aufgehört zu bitten, zu fordern, zu plädieren, zu argumentieren, das Parlament zu nerven, bis zu diesem einen Tag, an dem dieses Gesetz verabschiedet wurde. Endlich. Und ihm die Tränen über das Gesicht laufen. Und mit diesem Gesetz war zunächst nur der Handel mit Sklaven verboten, noch nicht die Sklaverei an sich. Also blieb Wilberforce dran. Und er machte weiter, er hielt weiter seine Reden, er forderte, argumentierte, plädierte noch einmal für 20 Jahre, bis am 26. Juli 1833 die britische Regierung die Sklaverei im Empire komplett verbietet. Und jeder der damaligen Regierung wusste, wem dafür maßgeblich zu danken war. Nämlich diesem Mann, der 3 Tage später starb und der 46 Jahre seines Lebens nicht aufgehört hatte, zu fordern, zu bitten, zu nerven und es war Unglaubliches passiert. Das ist die beeindruckende Geschichte von William Wilberforce. Vor 2 Wochen haben wir angefangen, über das Gebet nachzudenken und wir haben gesehen, dass der Apostel Paulus als ersten Fokus im Gebet nicht die Änderung der Umstände hatte, sondern das Kennenlernen von Gott selbst. Gott selbst war für Paulus der wichtigste Inhalt des Gebets. Heute gehen wir nochmal einen Schritt weiter und schauen uns jetzt tatsächlich auch das Bitten an. Denn offensichtlich wird in der Bibel immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen dazu aufgefordert, mit unseren Bitten zu Gott zu kommen. Mit dem, was uns beschäftigt. Und das ist jetzt interessant, denn wenn Jesus Christus über das Bitten spricht, dann sagt er quasi, kommt zu Gott wie Wilberforce zum britischen Parlament. Bittet, plädiert, argumentiert, nervt und lasst nicht locker. Und dann seht, was Gott tut. Und dann seht, was Unglaubliches passiert. Das sagt Jesus über das Bitten. Und das möchte ich gerne heute Morgen mit dir gemeinsam etwas genauer anschauen. Egal, ob du schon lange im Gebet mit Bitten vor Gott kommst oder ob Gebet für dich ein neues Konzept ist. Ich glaube, wir alle können in diesen Worten, die wir gehört haben, von Jesus etwas für unsere Gebetspraxis lernen. 3 Gedanken dazu, die Aufforderung zum Bitten, dann die Ermutigung zum Bitten und zuletzt die Sicherheit im Bitten. Starten wir mit der Aufforderung zum Bitten. Der erste Text, den Johannes uns vorgelesen hat, ist Teil der Bergpredigt. Man könnte sagen, so die bekannteste Jesus-Predigt, die uns überliefert ist. Und man findet sie im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Zum Beispiel auch das Vaterunser findet sich in diesen Kapiteln. Und in dieser längeren Rede gibt Jesus seinen Zuhörern eine ganz klare Aufforderung, nämlich diesen bekannt gewordenen und auch sehr viel zitierten Satz. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Dreimal fordert Jesus seine Zuhörer auf, mit Bitten zu Gott zu kommen. Und er benutzt dafür drei verschiedene Verben. Zunächst bittet, ist ja erstmal sehr allgemein, ja, bringt eure Anliegen in der Bitte vor Gott, ob das jetzt persönliche Anliegen sind, Anliegen aus der Gemeinde, Anliegen aus der Umgebung, Anliegen aus der Welt, bittet. Als zweites sagt er, sucht. Und sucht hat nochmal etwas mehr Dringlichkeit. Denkt an euren Autoschlüssel, den ihr mal wieder verlegt habt. Da ist nochmal ein bisschen mehr Kraft drin. Wir haben vielleicht eine Situation, in der uns unklar ist, was eine gute Entscheidung ist. Oder eine Situation, in der wir keine Ahnung haben, was Gottes Perspektive sein könnte. Oder vielleicht auch eine Situation, in der wir merken, irgendwas muss sich ändern, aber wir wissen nicht so richtig, was oder wie. Und deshalb sucht. Sucht nach Gott in dieser Situation, sucht nach Gottes Gedanken, sucht nach seinem Weg. Und dann sagt Jesus noch drittens, klopft an. Er erklärt nicht näher, was dieses Anklopfen beinhaltet, aber ich denke, das Bild, was dahinter steckt, ist relativ klar. Man steht vor einer geschlossenen Tür, man klopft kräftig dran und hofft, dass die Tür aufgeht. Und es könnte vielleicht sein, dass du in einer Situation Gott um eine offene Tür bittest. Wir haben vorhin auch gehört, Maria und Willi haben von offenen und von geschlossenen Türen gesprochen. Türen, wo du vielleicht erstmal, Situationen, wo du erstmal keinen Ausweg siehst, wo sich kein Weg auftut, die Lösung nicht klar ist. Oder es könnte vielleicht auch sein, dass du bei Gott selbst anklopfst, dass du gemerkt hast, irgendwie habe ich mich von ihm entfernt, ist irgendwie mit Gott wieder so eingeschlafen und du klopfst an und bittest ihn darum, dass es erneut zu einer Begegnung kommt. Dass du ihn nochmal ganz neu erlebst. Oder wenn du mit Gott bisher noch gar keinen direkten Kontakt hattest, dass du anklopfst und sagst, Gott, ich habe da noch viele Fragezeichen, aber ich will dich mal persönlich kennenlernen. Mach mir mal bitte die Tür auf. Lass es zu dieser Begegnung kommen. Also Jesus gibt drei Aufforderungen, drei Imperative, mit denen wir zu Gott kommen sollen. Bitte, sucht, klopft an. Und jetzt habe ich noch ein kleines sprachliches Nerd-Detail mitgebracht. Das Neue Testament ist nicht auf Deutsch, sondern auf Griechisch verfasst. Und im Griechischen gibt es zwei verschiedene Formen von Imperativen. Etwas griechische Grammatik, ganz kurz, keine Sorge. Es gibt in der Sprache nämlich zwei Formen von Imperativen. Zum einen gibt es den Imperativ, der eine Aufforderung ausdrückt, die einmalig ist. Sowas wie, ruf mich morgen an oder iss dein Brot auf. Und dann gibt es eine andere Form von Imperativen, die etwas Andauerndes ausdrückt. Sowas wie, geh arbeiten, schlaf genügend, sei freundlich. Also tu das fortwährend oder immer wieder. Und jetzt ist interessant, dass genau diese Form hier auch im Text verwendet wird. Das heißt, Jesus sagt hier, bittet immer wieder. Hört nicht auf zu bitten, hört nicht auf zu suchen, hört nicht auf anzuklopfen, sondern kommt gerne immer wieder. Und wenn wir schauen, was Jesus sonst noch über das Bitten sagt, dann sehen wir, dass er nicht nur sagt immer wieder, sondern dass er sagt, dass wir auch mutig kommen sollen oder mutig kommen dürfen. Furchtlos, entschlossen, mit einer beherzten Dringlichkeit, könnte man auch sagen. Und das ist interessant, Jesus verwendet dafür zwei Geschichten. Eine Geschichte hat Johannes auch vorgelesen, Lukas 11. Da sagt Jesus, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Ja, mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Ja, saublöde Situation, bis zu Hause, mitten in der Nacht, ein alter Freund kommt vorbei, lange nicht gesehen, er ist völlig überraschend da, aber du hast nichts mehr im Kühlschrank. Dein Freund ist mega hungrig, war den ganzen Tag unterwegs, es gab nur zwei Fladen und einen Schlauch Wasser, mehr hat er nicht irgendwie gekriegt. Und Lieferando, Deliveroo und auch der Besuch bei den bekanntlichen Fastfood-Ketten, nächtlicher Drive-In, den gab's damals noch nicht. Also, was machst du? Naja, du gehst zum befreundeten Nachbarn, klingelst ihn raus und bittest ihn um Brot. Und dann sagt Jesus weiter, und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Und im Original steht da, weil er so mutig, unverschämt fragt. Mutig, unverschämt fragt. Also eine Mischung aus Mut und Unverschämtheit. So eine Aufdringlichkeit, so eine Penetranz, so ein Nicht-Locker-Lassen. Und Jesus sagt, er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Das heißt, Jesus sagt, es braucht ganz schön Nerven, mitten in der Nacht zum Nachbar zu gehen und ihn für Brot rauszuklingeln. Aber genau mit diesem Mut, mit dieser Dreistheit, könnte man vielleicht auch sagen, darfst du zu Gott kommen und deine Bitten vorbringen. Also stell dir vor, Gott wohnt nebenan und du kommst mitten in der Nacht, du klingelst ihn raus. Jesus sagt, du kannst und sollst genau das tun. Sei mutig und entschlossen. Und die zweite Geschichte, die Jesus dann erzählt, ist die Geschichte einer Witwe. Eine Witwe, die mit ihrem Anliegen zu einem Richter kommt, und zwar zu einem üblen Richter. Ein Richter, der kein Interesse an Gerechtigkeit hat und der keine Lust hat, sich für diese arme Witwe einzusetzen. Ja, da kommt für ihn nicht viel bei rum. Aber weil diese Witwe immer und immer wieder kommt, wie Wilberforce nervt, ihn sozusagen zu Tode nervt, gibt er ihr schließlich, was sie will. Und Jesus sagt dann zu seinen Zuhörern, kommt mit dieser Ausdauer zu Gott. Gebt nicht auf, liegt ihm in den Ohren, nervt, nervt. Und damit wir das jetzt nicht falsch verstehen, Jesus sagt nicht, Gott ist wie dieser genervte Nachbar oder wie dieser ungerechte Richter. Ja, Gott hat eigentlich gar keinen Bock auf dich und auf uns und er ist eigentlich immer nur genervt von uns. Aber wenn wir nur penetrant genug sind, dann lässt er sich irgendwann vielleicht mal bitten. Das möchte Jesus damit nicht sagen, sondern seine Logik ist folgende und die finde ich absolut ermutigend. Er sagt, wenn schon ein genervter Nachbar oder ein ungerechter Richter dir schließlich gibt, was du brauchst, wie viel mehr wird ein guter und liebender Vater dir das geben, was du wirklich brauchst, wenn du immer wieder mutig und bittend kommst. Das ist das, was Jesus sagt. Und das ist die Aufforderung zum Bitten. Kommt immer wieder, kommt bei Nacht, kommt mit Mut, mit Dreist und forsch. Das ist der Zugang, den Jesus uns verspricht. Der Zugang zur größten Macht des Universums. Und mal ganz ehrlich, das ist doch ziemlich abgefahren, oder nicht? Aber jetzt beobachte ich, dass viele, die länger im Glauben unterwegs sind, das irgendwie aus den Augen verlieren. Auch ich selbst oft aus den Augen verliere. Dieser Zugang wird normal und was normal ist, wird langweilig und was langweilig wird, wird schnell gelassen. Doch was Jesus uns hier eröffnet, das ist wirklich krass. Stell dir mal Folgendes vor. Joe Biden und seine Frau sind ja Anfang dieses Jahres ins Weiße Haus eingezogen und es gab dazu so einen netten kleinen Artikel, dass wohl auch die kleinen Enkelkinder so in der Anfangszeit mit dabei waren und so direkt den Filmraum in Beschlag genommen haben. Es gibt da so ein kleines Kino und da lümmeln jetzt die Enkelkinder und wollen natürlich Filme schauen, ist ja klar. So, und jetzt stell dir vor, du bist in Washington D.C. und Joe Biden hält eine öffentliche Ansprache. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, das du ihm gerne mitteilen möchtest. Also löst du dich aus der Menschenmenge und beginnst mutig und zielstrebig auf Joe Biden zuzurennen. Was wird passieren? Es wird eine relativ unschöne Begegnung mit dem Secret Service geben. Im schlimmsten Fall wirst du einfach erschossen. Du hast kein Recht und kein Zugang, um zum mächtigsten Mann der Welt einfach so zu kommen und deine Anliegen vorzubringen. Keine Chance. Aber was ist, wenn mitten in der Nacht im Weißen Haus ein Enkel von Joe Biden zu ihm kommt, ihn aufweckt, ja, so ein kleiner Knirps, und ihn um etwas zu trinken bittet? Ja, weil er nachts wach geworden ist oder weil er vielleicht doch nochmal in den Filmraum möchte. Dieser Knirps darf kommen. Er darf bitten, selbst wenn die Bitte in dem Moment eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Er darf nerven, weil er sein Großvater ist. Und jetzt sagt Jesus, wir haben hier Gott. Wir haben die größte Macht des Universums. Wir haben eine Macht, gegen die der Präsident der Vereinigten Staaten eine unbedeutende Fußnote in der Geschichte ist. Und du darfst kommen, du darfst bitten. Du darfst nerven, selbst mitten in der Nacht. Du hast Zugang, weil er dein Vater ist. Also komm mit Mut, komm zu deinem Gott. Und das ist absolut einzigartig. Das gibt es so in keiner anderen Religion. Einen freien Zugang zu Gott, eine derartige Vertrautheit. Eine Aufforderung, mit einem unverschämten Mut kommen zu dürfen. Und deshalb möchte ich dich fragen, wie betest du? Hast du noch diesen Mut und diese Dringlichkeit und diesen Eifer, von dem Jesus hier spricht? Wagst du es, auf diese Weise zu Gott zu kommen? Oder sind deine Bitten eher vorsichtig und unsicher, vielleicht sogar selten geworden? Jesus fordert uns auf, mit Mut immer wieder zu Gott zu kommen. Wenn wir müde geworden sind oder vielleicht auch unsicher sind, lasst uns einen Schritt weiter gehen, die Ermutigung zum Bitten. Kommen wir nochmal zu unserem Text im Matthäusevangelium zurück. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen, oder? Jesus sagt, bittet, sucht und klopft und Gott wird reagieren. Gott wird reagieren. Gott hört. Und Jesus ist es so wichtig, dass er direkt danach in Vers 8 das Ganze nochmal wiederholt. Das sagt er, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das heißt, wir haben hier eine ganz starke Ermutigung zum Bitten, denn Jesus sagt, Gebet ist effektiv. Ganz praktisch, Gebet ist effektiv. Gott wird reagieren. Das ist eine. Aber er schiebt dann direkt noch was hinterher. So als würde eine Ermutigung nicht reichen. Vers 9 bis 11. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Und dann noch bei Lukas in der Parallelstelle, oder würdet ihr eurem Kind ein Skorpion geben, wenn es ein Ei haben will? Und dann sagt Jesus, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Was macht Jesus hier? Er vergleicht Gott mit menschlichen Eltern. Und er fragt, welche menschlichen Eltern würden ihren Kindern, wenn sie etwas zum Essen haben wollen, einen Stein geben oder eine Schlange oder einen Skorpion? Die Antwort ist klar, keine Eltern würden das tun. Niemand, niemals. Es sei denn, sie sind vielleicht psychisch komplett kaputt. Nein, liebevolle Eltern würden das nicht tun. Und obwohl wir im Vergleich zu Gott, wie Jesus es dann formuliert, böse sind, ja, oft weit weg von Gottes Liebe, von Gottes Großzügigkeit, von Gottes Güte. Wir würden unseren Kindern doch Gutes geben. Und die starke Aussage ist dann eben, wie viel mehr wird unser Vater das im Himmel tun? Das ist die zweite ganz starke Ermutigung zum Bitten. Jesus sagt, unser Vater im Himmel wird reagieren und er wird Gutes geben. Gutes geben. Er wird nichts Nutzloses geben, ja, wie ein Stein, etwas, womit man nichts anfangen kann. Er wird als Reaktion auf unser Gebet auch nichts geben, was schlecht für uns ist, wie eine Schlange oder ein Skorpion, sondern was er uns geben wird, ist gut, sagt Jesus, gut. Und das ist einerseits eine ganz starke Ermutigung zum Beten und andererseits auch eine ganz starke Sicherheit für unser Gebet, weil wir wissen, egal mit welchen Bitten wir kommen, egal was wir beten werden, Gott wird uns nichts Schlechtes geben. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Sondern er wird uns nur das geben, was gut ist. Aber das bedeutet gleichzeitig auch noch etwas, was wir vielleicht nicht so gerne hören wollen, aber was auch gut ist. Das bedeutet nämlich gleichzeitig, dass Gott uns nicht immer das geben wird, worum wir ihn bitten. Dass er uns nicht immer genau das geben wird, worum wir ihn bitten. Jesus sagt nicht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen alles geben, worum sie ihn bitten. Das sagt er nicht. Hätten wir gern, dass es oft da steht, aber das sagt er nicht. Sondern Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Und bei Lukas spricht Jesus noch vom Heiligen Geist, das heißt von Gottes Kraft und Trost und Nähe. Bleiben wir mal für einen Moment nochmal in diesem Bild, das Jesus hier verwendet, das Bild von menschlichen Eltern. Die Frage ist ja, wäre es gut, wenn Gott, unser Vater, uns immer alles geben würde, worum wir ihn bitten? Wäre das wirklich gut? Wäre es gut, wenn menschliche Eltern ihren Kindern immer alles geben würden, worum sie bitten? Da kommt die Fünfjährige und sagt, Mama, ich hätte jetzt gerne ein eigenes Handy und wenn Handy nicht geht, iPad wäre auch okay. Da kommt der Sechsjährige und sagt, Papa, ich möchte so gern durch diesen strömenden Fluss hier schwimmen, das sieht richtig aufregend aus. Da kommt der Zwölfjährige und sagt, Papa, können wir in der Stadt bitte mal so schnell mit dem Auto fahren, wie wir können? Oder da kommt der 35-Jährige und sagt, Mama, kann ich bitte die nächsten 10 Jahre noch in meinem Kinderzimmer wohnen? Alles schon erlebt. Uns ist sofort klar, nicht alles, worum Kinder ihre menschlichen Eltern bitten, ist gut für sie. Aber was tun gute Eltern? Gute Eltern schauen hinter den Wunsch, der geäußert wird. Sie schauen hinter die Bitte und sie fragen sich, worum geht es hier wirklich? Welche Sehnsucht steckt dahinter und wie kann ich vielleicht auf eine andere Art und Weise, die gut für das Kind ist, diese Sehnsucht erfüllen? Ich weiß, ich kann diesen Sechsjährigen nicht durch den gefährlichen Fluss schwimmen lassen. Aber was könnte ich mit ihm unternehmen, um seinem gesunden Wunsch nach Abenteuer und sich auszuprobieren, nachzukommen? Ja, vielleicht könnte man an eine Kletterwand gehen oder eine Rafting-Tour für Kinder machen. Oder ich weiß, der 35-Jährige muss in die Selbstständigkeit kommen. Wie kann ich ihn in die Selbstständigkeit führen und ihm gleichzeitig in diesem Prozess das Gefühl von der Geborgenheit geben? Gute Eltern sehen hinter den Wunsch und schauen auf das, worum es wirklich geht. Und im Normalfall ist es auch so, dass Eltern und Erwachsene im Vergleich zu Kindern einfach die größere und weitere Perspektive haben. Sie wissen, wenn ich der Fünfjährigen ein iPad schenke, dann wird sie kurzfristig ziemlich viel Spaß haben. Keine Frage. Ich werde wahrscheinlich sogar auch meine Ruhe haben als Elternteil. Aber es wird langfristig für die Entwicklung des Kindes nicht gut sein, wenn sie nur vor dem Tablet hängt. So, und jetzt wie viel weiter und wie viel tiefer sieht Gott? Wie viel weiter und wie viel tiefer sieht Gott? Ich selbst sehe viel weiter als mein 2-jähriger Sohn Sam Leo. Ich weiß deutlich mehr als er und ich sehe deutlich weiter. Aber im Vergleich zu Gott ist Sam Leo näher dran an dem, was ich weiß und ich sehe, als ich an dem, was Gott sieht und was Gott weiß. Und was für eine Ermutigung ist es da, dass Jesus sagt, Gott wird uns, egal was wir bitten, egal wie verdreht manche unserer Bitten auch sind, auch egal aus was für einem ungeordneten Herzen manche unserer Bitten kommen, Gott wird uns niemals Schlechtes geben, sondern nur Gutes. Wir beten vielleicht für diesen einen Job, doch vielleicht würden wir in diesem Job untergehen. Wir sehen nicht so weit. Wir beten für diese eine Wohnung. Aber woher wissen wir, dass sie wirklich das ist, was wir brauchen? Wir beten, dass sich diese eine Person für uns interessiert. Aber wir haben keine Ahnung, wer sie wirklich ist und ob sie uns gut tun würde. Wir beten für großen beruflichen Erfolg. Aber vielleicht haben wir noch gar nicht den Charakter, um mit so viel Erfolg umzugehen. Oder wir bitten, dass sich diese eine Sache hier in der Umgebung oder im Leben von anderen bitte sofort verändert. Dabei verstehen wir gar nicht das Geflecht von Ursachen und Symptomen. Wir können es nicht annähernd durchschauen. Aber Jesus sagt, Gott durchschaut all diese Dinge. Er kennt die Motivationen und die Konsequenzen. Gott durchschaut unser ganzes Leben und er durchdringt auch die Komplexität dieser Welt. Und deshalb sagt Jesus, er wird dir Gutes geben. Er wird dir langfristig gesehen Gutes geben. Er wird hinter deinen Bitten und hinter deine Wünsche sehen und er weiß, was du wirklich brauchst, was wirklich gut für dich ist. Gott ist gut, du nicht. Und deshalb vertraue darauf, dass er dir nur Gutes gibt. Timothy Keller, viele Jahre Gemeindegründer und Pastor in New York, hat diese Ermutigung zum Gebet mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, Gott wird euch immer das geben, worum ihr ihn gebeten hättet, wenn ihr alles wüsstet, was er weiß. Gott wird euch immer das geben, worum ihr ihn gebeten hättet, wenn ihr alles wüsstet, was er weiß. Wenn du seine Weitsicht hättest, seine Weisheit, seine Güte, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Hingabe, worum du ihn dann bitten würdest, das wird er dir geben, garantiert. Er wird dir Gutes geben. Und das heißt ganz praktisch, dass Gott oft anders auf unsere Gebete reagieren wird, als wir uns das vielleicht ausgemalt haben. Oder dass wir manchmal auch länger auf etwas warten. Es kann zum Beispiel sein, dass wir für Gesundheit gebetet haben, aber Gott nimmt die Krankheit nicht weg, sondern gibt stattdessen Kraft, Menschen, Geduld und Resilienz, um es zu tragen und dadurch vielleicht sogar manchmal andere zu stärken und zu ermutigen. Paulus hat es so erlebt. Es kann sein, dass wir um materielle Dinge oder um Erfolg bitten, aber Gott stattdessen in uns eine Zufriedenheit wachsen lässt, mit der wir fröhlich sein können, völlig unabhängig von den Umständen. Oder es kann sein, dass wir beten, dass diese eine zerbrochene Beziehung wieder heil wird. Aber stattdessen stellt Gott uns in ein Umfeld, in dem wir geliebter und angenommener sind als jemals zuvor. Gottes Wege sind oft ganz anders als unsere Wege. Und manche Wege werden wir mit unserer begrenzten Sicht niemals verstehen. Vielleicht müssen wir das aber auch gar nicht verstehen. Vielleicht darf Gott auch einfach mal Gott bleiben. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn Gott Gott ist. Und vielleicht ist es sogar besser als die Erfüllung all unserer Wünsche. Wir können also zusammenfassend sagen, manchmal gibt Gott uns genau das, worum wir bitten. Manchmal gibt er uns etwas Besseres, manchmal etwas anderes. Manchmal verändert er unsere Bitten. Und manchmal verändert er uns, während wir warten, sodass wir überhaupt bereit werden, das zu empfangen, was er uns geben möchte. Das ist die Ermutigung zum Bitten, die Jesus uns gibt. Ja, dass Gott reagieren wird, definitiv, und dass er Gutes gibt. Und meine Frage an dich ist, wenn du diese Ermutigung siehst, was ist die eine Sache, für die du zum ersten Mal oder wieder regelmäßig beten möchtest? Was ist die eine Sache, die dir eigentlich auf dem Herzen liegt, bei der du aber müde geworden bist zu bitten? Wo du einfach die Hoffnung aufgegeben hast, dass Gott etwas daraus machen könnte. Was ist die eine Sache? Wer ist die eine Person? Wofür willst du wieder anfangen zu bitten? Mutig und im Vertrauen darauf, dass Gott Gutes für dich möchte. Vielleicht denkst du jetzt, toll, du redest hier von Gottes Güte. Und wie Jesus vollmundig behauptet, dass Gott unser Vater ist und es gut mit uns meint. Aber wenn ich mir die aktuelle Situation anschaue oder Situationen aus der Vergangenheit, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Gott mich hört oder irgendwo eingreift. Mein Gefühl ist eher, dass Gott meine Gebete oder auch die der anderen ignoriert. Da wird gar nichts besser, im Gegenteil. Hier und da sogar schlechter. Wie passt das zusammen mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben? Und dazu noch ein letzter, ganz kurzer Gedanke. Die Sicherheit im Bitten. Wie gesagt, vielleicht sitzt du jetzt zu Hause vor dem Stream und denkst, ich verstehe, dass es wichtig ist, Gott um Dinge zu bitten. Ich weiß grundsätzlich, dass ich kommen darf. Ich glaube auch schon irgendwie, dass Gott vielleicht ein guter Vater sein könnte. Aber es gibt eben diese Situationen, in denen es sehr schwer ist, daran festzuhalten, ohne bitter oder zynisch zu werden. Da ist diese eine Person mit schweren Depressionen, die seit Jahren betet, dass sich dieser Grauschleier endlich lüftet und es ist nichts geschehen. Da sind die Eltern, die seit Jahren beten für ihr Kind, das Wege geht, die es sichtlich zerstört und es ist keine Umkehr passiert. Da ist das Opfer von Missbrauch, was so lange um Heilung gebetet hat und es geht so gefühlt gar nicht voran. Das ist ehrliche Gebet einer ganzen Gemeinde für eine Person, die krank ist und die Person leidet weiter oder sie stirbt. Oder das sind Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe jahrelang diskriminiert werden und zu Gott um Gerechtigkeit schreien, aber das Gefühl haben, dass der systemische Rassismus um sie herum sogar noch wächst. Hast du solche Erfahrungen in deinem Leben gemacht? Hast du Punkte, die es dir schwer machen, daran festzuhalten? Oder gibt es Themen, die du in deinen Gebeten nicht mehr erwähnst, weil du es nicht ertragen kannst, dass bis heute nichts passiert ist? Wo gehen wir damit hin? Wie können wir lernen, damit umzugehen? Wo Woher können wir wissen, dass das, was Jesus Christus hier sagt, nicht einfach nur schöne leere Worte sind? Woher können wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört und reagiert, auch wenn sich manches nicht so verändert, wie wir das gerne uns wünschen und wie es aus unserer Sicht auch gut aussieht? Ich denke, wir können es wissen und lernen, damit umzugehen, wenn wir auf den einen schrecklichen Tag schauen, an dem das Gebet von Jesus Christus selbst nicht beantwortet wurde. In der Nacht vor seinem Tod kniet Jesus im Garten Gethsemane und er betet. Er betet darum: Vater, wenn es geht, lass dieses Leiden an mir vorübergehen. Leiden kann nicht gut sein. Schaff einen anderen Weg. Er gibt sein Leben in Gottes Hand. Ja, er sagt, dein Wille geschehe. Aber er bittet ganz klar, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dass ich dieses Leiden nicht ertragen muss. Aber dieses Gebet wird nicht erhört. Jesus hängt am Kreuz und er ruft voller Schmerz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das einzige Mal, wo er Gott nicht als Vater anspricht. Die vertraute Gemeinschaft mit seinem Vater ist verloren. Er ist verlassen. Und das Ohr des Himmels hat sich für seine Bitte geschlossen. Warum wird Jesus nicht erhört? Und denken wir an der Stelle noch einmal kurz daran, dass Gott ein Vater ist. Wer hätte ein Recht darauf, dass Gott seine Gebete hört? Wer hätte zu jeder Uhrzeit Zugangsrecht? Auch in der Dunkelheit am Kreuz. Natürlich der Sohn. Jesus Christus, der seit Ewigkeit den Vater liebt, der sein gesamtes Leben auf dieser Welt in voller Liebe zum Vater gelebt hat, der den Vater in allem geehrt hat, in allem vom Vater abhängig war, in allem gehorsam war, der das vollkommen gute Leben gelebt hat. Er, der Sohn, hätte eigentlich das Recht, dass Gott ihn hört. Und wer hätte kein Recht darauf, dass Gott ihn hört? Wir, woher auch? Wir wenden uns ständig von Gott ab, lassen ihn links liegen. Wir denken, wir wissen selbst, was richtig und gut ist in unserem Leben. Und wir sind weit weg von diesem Leben, das Jesus gelebt hat. In vollkommener Liebe und Abhängigkeit von Gott. Nein, wir haben kein Recht darauf, dass Gott uns in irgendeiner Weise hört. Doch hier kommt jetzt die gute Nachricht. Als Jesus am Kreuz stirbt, nimmt er all unseren Egoismus, all unsere Lieblosigkeit und all unsere Gleichgültigkeit Gott gegenüber auf sich. Und das heißt, Gott behandelt Jesus Christus am Kreuz so, wie wir es verdient hätten. Er wird verlassen. Er stirbt. Für ihn schließt sich das Ohr des Himmels. Und für wen tut er es? Für uns. Er wird zu einem von uns, um uns das zu schenken, was ihm gehört. Dass Gott nämlich uns behandelt, wie er es eigentlich nur verdient hätte. Dass wir als geliebte Söhne und Töchter in die Arme des Vaters kommen können. Jesus bekommt am Kreuz die Antwort auf sein Gebet, die wir verdient hätten. Und wir bekommen die Antwort auf unsere Gebete, die Jesus verdient hätte. Jesus findet das geschlossene Ohr des Himmels, damit wir ein offenes Ohr und die liebende Antwort des Vaters bekommen. Oder denkt nochmal an die Bilder im Text. Am Kreuz bekommt Jesus Christus aus der Hand des Vaters den Stein, den Biss der Schlange und den Stich des Skorpions. Und was bekommen wir? Jesus reicht uns das Brot, damit wir am Tisch unseres Vaters satt werden. Damit wir bekommen, was gut für uns ist. Jesus nimmt den Stich und das Gift und wir bekommen das Brot. Das Brot und den Kelch. Sein Gebet wird nicht erhört, damit wir wissen können, wir haben einen liebenden Vater, der uns nie vergessen und nie verlassen wird. Das ist unsere Sicherheit im Bitten. Und wenn Jesus Christus uns wirklich so sehr liebt, dass er für uns bis in den Tod geht, wollen wir dann wirklich weiter unserem Gefühl vertrauen, dass er uns vergessen haben könnte? Wenn er es so gut meint, dass er bis in den Tod geht, meinen wir wirklich, er könnte es jetzt plötzlich nicht mehr gut mit uns meinen? Selbst wenn unsere Gebete nicht erhört werden? Und wenn Gott, der Vater, am Kreuz sein Wertvollstes für uns gegeben hat, seinen eigenen Sohn, wird er uns dann nicht jetzt alles geben, was wir wirklich brauchen und uns zum Ziel bringen, zu ihm nach Hause an seinen Tisch? Lasst uns in Jesus Christus neu diese Sicherheit im Bitten finden. Und kommen wir mit unseren Gefühlen an dieses Kreuz und lassen wir uns neu berühren von seinem liebevollen Blick. Egal, was wir bitten, er wird uns Gutes geben, denn er ist unser liebevoller Vater, dein liebevoller Vater. Und er sehnt sich nach seinem Kind. Also komm immer wieder, komm mutig, komm unverschämt, suche und klopfe an, denn dein Gott reagiert und er gibt dir Gutes. Amen.